Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Ferien sind vorüber. Nach und nach kommen alle aus dem Urlaub zurück, sofern sie verreist waren. Und jeder von uns muss zurück an seine Baustelle. Die Schüler müssen wieder in der Schule antreten. Die Mütter ihren Haushalt managen und ihre sonstigen Projekte voranbringen. Die Väter am Arbeitsplatz ihren Mann stehen. Einige haben noch gar keinen Urlaub gehabt. Die haben ihre Baustelle nie verlassen. Alle müssen so oder so wieder ran. Und da kann es für uns alle eine starke Ermutigung werden. Das ist meine Hoffnung. Wenn wir sehen, wie Gott den Nehemia an seiner Baustelle durchgetragen hat. Die lag ja damals mitten in Jerusalem. Wir haben uns dort kundig gemacht in den letzten Wochen. Im Jahr 445 vor Christus, eine schwierige Situation nach dem babylonischen Exil, wie das Volk Israel wieder zurückkommt ins Land. Dann hat es schon etliche Jahre vorher dieses Tempelbauprojekt mit Esra gegeben. Er hat versucht, mit der Mauer weiterzumachen. Es war alles ins Stocken geraten. Viele Widerstände, große Ungewissheit im Hinblick auf die Zukunft. Wie soll es weitergehen? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Wie werden wir das alles schaffen, was da jetzt vor uns steht? Und wir konnten schon sehen, Nehemias Mauerbau ist wie ein Modell, ist wie ein Beispiel für unseren Gemeindebau. Sie können das nochmal nachvollziehen, die Predigten über die ersten Kapitel über unsere Homepage, beg-hannover.de. Nehemias Mauerbau ein Modell für unseren Gemeindebau, aber in einer gewissen Abwandlung auch für alle anderen Baustellen, an denen wir uns als Christen bewähren müssen. Und entscheidend ist zunächst, dass wir Gottesbauleute sind. Der Schweizer Walter Lüthi hat einen Kommentar zum Buch Nehemia geschrieben, und er hat dem den Titel gegeben, die Bauleute Gottes. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass wir alle Gottes Bauleute sind. Dass wir uns da, wo wir von ihm hingestellt wurden, als seine Bauleute verstehen. Als seine Bauleute in der Gemeinde, seine Bauleute in der Familie, seine Bauleute im Seniorenheim, seine Bauleute an der Uni, seine Bauleute im Büro, wo auch immer. So wie Paulus gesagt hat in Römer 14, Vers 8, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und wir können hinzufügen, und bauen wir dem Herrn. Wir sind seine Bauleute, das ist die Voraussetzung. Und für solche Leute ist das Buch Nehemia geschrieben. Nur für solche Leute, allen anderen hat es nichts zu sagen. Nun konnten wir letzten Sonntag miterleben, wie es auf dieser Baustelle richtig voranging. Wir haben das mit Freuden beobachtet, Nehemia 3, Verse 1 bis 32, wieder eine muntere, rege Bautätigkeit entfaltet wurde. Es ging wirklich vorwärts, es ging zur Sache. Und wir konnten sehen, wie die Trümmermänner von Jerusalem sich aufgeteilt haben, rings um die gesamte alte Stadtmauer. Und wie sie angepackt haben, sich eingebracht haben mit wirklich Herz und Leidenschaft. Und wir hatten gesehen, wie viele unterschiedliche Leute bereit wurden, sich einzusetzen. Apotheker, Kaufleute, Goldschmiede, also Leute, für die das eher außergewöhnlich war, solche Trümmerbrocken in die Hände zu nehmen. Priester sogar, sie waren alle dabei. Und wir haben gesehen, wie Gott diese disparate Truppe zu einem fröhlichen, mutigen Team zusammengefügt hat. Aber kaum ist die Sache so richtig in Schwung gekommen, meldet sich schon der nächste Widerstand. Es kann gar nicht anders sein. Kaum zeigen sich erste Erfolge, bläst Nehemia und seinen Leuten der Gegenwind schon wieder richtig kräftig ins Gesicht. Das wundert uns gar nicht, denn wir kennen das ja aus unserem Leben genauso. Wo wir für den Herrn im Einsatz sind, da meldet sich früher oder später wuchtiger oder manchmal vorsichtiger, aber immer Widerstand. Das ist normal. Das Leben in der Nachfolge Jesu Christi ist kein Wunschkonzert. Und die Bibel nennt uns auch ganz offen den Grund, warum das so ist und warum es gar nicht anders sein kann. Wir haben das ja eben in der Lesung in Epheser 6 sehr deutlich gehört, auf welchem Baugebiet wir uns befinden. Und Paulus hat das ganz klar gesagt. In Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, und dann beschreibt er die Dämonenwelt, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das ist die Situation. Es gibt einen mächtigen Faktor, der ein starkes Interesse daran hat, den Bau der Gemeinde Jesu zu verhindern. Es gibt einen mächtigen Faktor, der ein starkes Interesse hat daran, dein persönliches geistliches Wachstum zu verhindern. Es gibt einen starken Faktor, der ein Interesse daran hat, unseren evangelistischen Dienst in der Gemeinde zu verhindern. Zu verhindern, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Und darum kann es gar nicht anders sein, als dass es Widerstand gibt. Der Jesus hat das seinen Leuten auch schon angekündigt. In Lukas 22, Vers 31, da hat er schon zu Petrus gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, euch durchzuschütteln wie den Weizen. Und das Waffenarsenal des Teufels ist gut gefüllt und sehr vielseitig bestückt. Der Teufel kann uns sieben durch Menschen, er kann uns sieben durch unsere eigenen Schwächen, er kann uns sieben durch die Umstände, unendlich viele Möglichkeiten. Und wir fragen manchmal, warum nimmt Gott diesen Widerstand nicht einfach weg? Wenn er denn doch den Bau seines Reiches anscheinend behindert, warum nimmt Gott diesen Widerstand nicht einfach weg? Und die Antwort ist, weil Widerstand uns gut tut. Weil die Widerstände für uns eine Chance sind, daran zu wachsen, stärker zu werden im Glauben. Das ist wie beim Muskeltraining. Muskeltraining funktioniert nur gegen Widerstand. Sonst wird kein Muskel stärker. Und darum lässt Gott das zu. Es steht alles unter seiner Kontrolle, aber er lässt es zu. Ich erinnere mich noch, vor etwa 10 Jahren hat Wolfgang Bühne ein Buch über Samuel Lamb herausgebracht. Der war damals schon weit über 80, also nicht Wolfgang Bühne, sondern Samuel Lamb. Und dieses Buch heißt Niemals allein. Ein Mann, der in China 20 Jahre Straflager und Verfolgung erlitten hat. Und doch konnte sein Vertrauen in Christus nicht zerstört werden, ja, und seine Freude konnte nicht erstickt werden. Das sagen alle, die ihm begegnen. Und im Nachwort zu diesem Buch erzählt nun Wolfgang Bühne, wie er den quicklebendigen Prediger in der Millionenstadt Zhuangzhou getroffen hat. Er hat, das muss man sich mal vorstellen, bis 2012, also bis hoch in seine 80er, noch regelmäßig zu Tausenden von Menschen in dieser Untergrundgemeinde gepredigt. Und heimgegangen ist er erst im Jahr 2013 mit 89 Jahren. Und als Wolfgang Bühne ihn im Frühjahr 2007 besuchte, da war er schon ziemlich gebrechlich. Aber da rief er, also der Samuel Lamb, dem Wolfgang Bühne zum Abschied zu, sagt den Christen im Westen, sie sollen nicht um Freiheit für uns in China beten. Der mäßige Druck von Seiten der Regierung hält uns nah beim Herrn und nah beieinander. Wenn kein politischer Druck mehr vorhanden ist, dann wird uns der Materialismus überschwemmen und uns geistlich kraftlos machen. Und das war die Erkenntnis von Samuel Lamb. Wir brauchen ein gewisses Maß an Widerstand, um daran wachsen zu können und nicht einzuschlafen und nicht die Spannung zu verlieren. Natürlich suchen wir das nicht. Das wäre vermessen. Und wir sind dankbar für alle Schwierigkeiten, die der Herr uns erspart hat. Und wir werden im Rückblick von der Ewigkeit her mal staunen, wie viel der Herr uns erspart hat, wo wir es gar nicht gemerkt haben. Aber wenn die Widerstände kommen, dann lasst uns nicht davonlaufen, sondern lasst uns den Herrn bitten, dass er uns hilft, daran zu wachsen. So war es bei Nehemia. Sie sind nicht davongelaufen. Als die Widerstände kommen, heißt es hier in Nehemia 3, Vers 38, wir aber bauten weiter an der Mauer. Wir bauten weiter. Wir liefen nicht weg. Und dann gibt es mal eine kleine Störung im nächsten Kapitel. Und dann heißt es aber in Kapitel 4, Vers 9, dann am Ende wieder, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück. Jeder an seine Arbeit. Wir liefen nicht weg. Und das möchte der Herr uns auch schenken. Dass so wie die Leute bei Nehemia an den Widerständen gewachsen sind, auch wir an den Widerständen wachsen. und du an deinen Widerständen wächst in deinem Leben. Und hier in Kapitel 4 sehen wir jetzt nicht nur das Ergebnis, sondern wir sehen auch den Weg. Nehemia hat in diesen kritischen Stunden vieles richtig gemacht, weil Gott ihn geleitet hat. Er hat vieles richtig gemacht. Und er hat seinen Leuten eine dreifache Doppelstrategie vorgegeben. Und die wollen wir uns jetzt angucken. Wie wir an Widerständen wachsen können, die dreifache Doppelstrategie des Nehemia. Lass uns diesen Text jetzt zusammen lesen. Sie haben ihn vor sich. Und wir steigen nochmal ein am Ende von Kapitel 3. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Also die Steine waren teilweise schon ziemlich spröde und zu früheren Zeiten mal verwendet worden. Und es war nicht so einfach, mit ihnen wieder zu bauen und sie wieder gewissermaßen so zu erneuern, dass man mit ihnen stabile Mauern erstellen konnte. Das wussten die Gegner. Und weiter Vers 35. Und Tobia der Ammoniter war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Steine an den Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Juda sprach: Die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt und wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen: Die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter der Mauer, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofarhornbläser aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit. Und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofarhornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Und Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk: Ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde schützt und bewahrst und allmächtiger Gott, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lass uns in deinem Wort erkennen, wie wir die Widerstände überwinden. Amen. Das ist ein bewegender Text. Kaum geht es voran, gibt es massiven Widerstand. Und wir hatten ja schon in Kapitel 2 den ersten Versuch gesehen, da wollten sie Nehemia, die Gegner, als Aufrührer diffamieren, beim persischen König, das war absurd, das war lächerlich, das hat auch nicht funktioniert, aber so schnell geben sie nicht auf. Und jetzt sehen wir in den ersten Versen, wie sie es erneut versuchen, und zwar mit Spott und Hohn. Diese Spezialfeinde von Nehemia hatten wir ja schon teilweise kennengelernt, Sanballat, den Statthalter von Samaria, war wahrscheinlich ein Moabiter, dann Tobia, der Statthalter der Region östlich des Jordans. Die fürchten um ihre Macht, die sehen ihre Kreise gestört. Die wollen um jeden Preis verhindern, dass es mit Israel wieder vorwärts geht. Und so gibt es auch mal viele, die verhindern wollen, dass die Gemeinde Jesu gebaut werden kann. Und nachdem das mit der Verleumdung nicht funktioniert hat, setzen sie jetzt auf psychologische Kriegsführung. Die Verspottung soll die Leute einschüchtern, öffentlicher Hohn. Damit beweisen sie nur, dass sie Nehemia ernst nehmen, aber sie machen es den Israeliten schon schwer. Und jetzt schaut mal, wie klar und entschieden Nehemia auf diese psychologische Kriegsführung reagiert. In Vers 36, da sagt er, höre unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Und dann heißt es in Vers 38, wir aber bauten an der Mauer weiter. Und das ist die erste Doppelstrategie. Und die erste Doppelstrategie gegen den Druck heißt beten und arbeiten. Ora et labora, das kennen wir schon. Beten und arbeiten. Vers 36, die erste Flucht ins Gebet. Und Vers 38, wir aber bauten weiter. Und das ist die Devise. Das ist die erste Doppelstrategie, ihr Lieben, auch für uns. Und man beachte die Reihenfolge. Am Anfang steht das Beten. Wie reagieren wir in Notsituationen? Was ist der erste Impuls? Machen wir uns erst eine To-Do-Liste? Rufen wir erst jemanden an? Oder flüchten wir uns als erstes ins Gebet? Nehemia schreit seine Not dem Herrn entgegen. Höre, unser Herr. Und man kann sagen, bei Nehemia ist das fast wie ein Reflex. Das hatten wir in Kapitel 1 schon gesehen, als er entsetzt ist und zutiefst verzweifelt über die Not der Situation in seinem Vaterland. Da heißt es in Vers 1, Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid und ich fastete und betete. Das ist die erste Reaktion. Und dann nochmal in Kapitel 2, Vers 4, als er dann die Chance hat, mit seinem Chef, dem persischen König, zu sprechen und vor ihm steht. Und jetzt scheint sich so ein Fenster zu öffnen, um sein Anliegen vorzutragen. Da heißt es, da sprach der König zu mir, was erbittest du denn von mir? Nehemia 2, Vers 4, da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sprach ich zum König. Also das ist ein Reflex. Er flüchtet sich ins Gebet und so ist das auch hier. Und wenn wir hören, wie er hier betet, dann hört sich das auf den ersten Blick so an, als ob da jemand seinen persönlichen Rachegefühlen freien Lauf lässt. Ja, lass ihre Sünde auf ihren Kopf kommen. Das klingt ziemlich brutal, aber so ist das nicht gemeint. Es geht hier in diesem Gebet nicht um persönliche verletzte Gefühle und Rachegedanken. Es geht überhaupt nicht Nehemia, überhaupt nicht um Nehemia. Es geht Nehemia um Gott, um Gottes Werk. Darum geht es ihm, nicht um seine eigene Eitelkeit. Und deswegen sagt er auch die Begründung, warum er Gott bittet, die Sünde der Feinde nicht zuzudecken und sie der Verschleppung preiszugeben. Er sagt, sie haben die Bauleute gelästert. So kann man das übersetzen. Oder wie es hier steht, sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Sie haben es gewagt, dem lebendigen Gott entgegenzutreten. Herr, es geht um deine Ehre. Und du wirst nicht zulassen, dass deine Ehre geschändet wird. Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, haben die Bauleute verspottet. Sie haben Gottes Mitarbeiter und damit Gott selbst verspottet. Darum geht's. Jesus hat gesagt, wer seine Gemeinde angreift, greift ihn an. Wer seine Boten angreift, greift ihn an. Es geht um seine Ehre. Und Nehemia drückt mit seinem Gebet aus, dass es nicht folgenlos bleiben kann, wenn schwache, sündige Menschen den ewigen, lebendigen Gott lästern und verspotten. Und er nennt diese Ungeheuerlichkeit beim Namen. Er sagt, es ist Gotteslästerung. Was sie machen, ist Gotteslästerung. Wo man dreist gegen Gottes Plan, gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gemeinde vorgeht, ist es Gotteslästerung. Wo man meint, Gottes Ordnung mit einem schnellen Bundestagsbeschluss wie für die Ehe für alle einfach auflösen zu können, ist es Gotteslästerung. Es ist Gotteslästerung, was da geschah im Deutschen Bundestag. Und Nehemia nimmt die Vergeltung nicht selbst in die Hand. Er weiß, dass das nicht seine Aufgabe ist. Es ist Gottes Aufgabe, für Gottes Ehre einzustehen. Und er weiß, Gott allein ist der Richter und Gott allein ist gerecht. Und darum betet er: Herr, du siehst, was diese Leute tun. Du siehst, wie sie deine Mitarbeiter verspotten, dein Werk, aber letztlich dich selbst. Und du bist heilig. Und Herr, du wirst dich dieser Sache annehmen. Sei du der Richter über das Tun dieser Menschen. Ich weiß, du wirst für deine Ehre einstehen, denn vor dir sind wir Menschen wie Gras, das heute blüht und morgen vergeht. Herr, Herr, lass diese Ungeheuerlichkeit nicht folgenlos bleiben. Das ist sein Gebet. Und das ist die erste Doppelstrategie: beten und arbeiten, aber beten zuerst. William Cowper, der große englische christliche Dichter und Freund von John Newton, hat es einmal so ausgedrückt. Das ist natürlich eine Übersetzung, die jemand gemacht hat von seinem Gedicht. Beten hilft für Gottes Ehre streiten. Hören wir auf, wird uns der Sieg entgleiten. Aber Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache Heilige knien. Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache Heilige knien. William Cowper. Das ist die erste Doppelstrategie. Beten und arbeiten. Ja, auch das Arbeiten gehört dann dazu. Weiterarbeiten, und das erfordert Disziplin in dieser Situation. Es ist schwer, gegen den Widerstand zu arbeiten, es ist schwer. Wenn die Sonne scheint, dann arbeitet sich's leicht. Wenn kein Druck da ist, arbeitet sich's schön. Wenn alle fröhliche Lieder singen und sich schon auf die nächste Pause freuen, ist es alles wunderbar. Und wenn einem dann noch auf die Schulter geklopft wird und sagt, Mann, was arbeitet ihr hier schön, dann ist das nicht so schwierig. Aber wenn der Druck kommt, wenn die Angst kommt, wenn die nächste Deadline einzuhalten ist. Aber Nehemia und seine Leute lassen sich nicht ablenken. Sie knicken jetzt nicht ein, sondern sie setzen im besten Sinne stur und unbeirrt ihre Arbeit fort. Sie beten und sie arbeiten. Und diesen Mut zum Arbeiten, den brauchen wir auch. Auf der Suche nach der richtigen Immobilie. Da müssen wir einfach stur dranbleiben. Wie oft erlebt das jemand, wenn er eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe aufbaut, einen Schülergebetskreis, wie viel Beharrungsvermögen da nötig ist? Dranbleiben. Oder wenn du gemerkt hast, dass bestimmte geistliche Dinge in deinem persönlichen Leben geändert werden müssen, du merkst, wie schwierig das ist, wenn du erst mal anfängst damit. Dranbleiben, weiterarbeiten. Martin Luther hat gesagt, wir sollten so beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und so arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Es geht. Die Israeliten sehen, es geht doch. Vers 38, die Mauer beginnt sich zu schließen. Und nichts, wir wissen das, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Und sie merken, es geht, und sie arbeiten weiter. Und natürlich bleibt diese Entwicklung den Gegnern nicht verborgen. Die merken, dass diese psychologische Kriegsführung nicht richtig verfängt. Und dann zünden sie die nächste Stufe ihres Widerstandes. Sie holen jetzt die nächst härtere Keule raus. Nach der psychologischen Kriegsführung, sie planen einen gewaltsamen Überfall. Damit geht dann Kapitel 4 los. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Also es gibt eine ganz bunte Koalition der Feinde, die kommen aus allen vier Himmelsrichtungen. Der Sanballat aus dem Norden, die Samaritaner, der Tobia, der Ammoniter aus dem Ostjordanland, die Araber aus dem Süden und die Kämpfer aus der Stadt Asdod aus dem Westen. Die umzingeln sie richtig. Die kreisen sie jetzt gewissermaßen ein. Und diesmal wollen sie mit dem Überraschungseffekt arbeiten. Das steht hier in Vers 5 ganz deutlich. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen. Und dann sind wir plötzlich da. Überraschungseffekt, das planen sie. Und wie reagiert Nehemia? Beten und arbeiten. Gleiche Doppelstrategie. Schauen wir hin. Er sagt in Vers 3, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf. Es ist wieder das gleiche Muster. Die Schwärmer hätten gesagt, ach, wir beten und wir brauchen nicht weiter nachzudenken. Wir beten und Gott macht's schon irgendwie. Nehemia sagt das nicht. Arbeiten bedeutet diesmal, Wachen aufzustellen, die Bauarbeit klug absichern. Und wir müssen schon überlegen, dass wir klug handeln in den praktischen Entscheidungen. Wir können die Dinge nicht einfach treiben lassen. Wir müssen uns gute Expertise suchen. Wir müssen womöglich die Fachleute fragen. Wir müssen saubere Arbeit abliefern, Leute, da, wo der Herr uns hingestellt hat, soweit es uns möglich ist. Und Nehemia macht es auch. Vers 7, da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter der Mauer, an die offenen Plätze, stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und sie hatten sich bis jetzt wirklich gut geschlagen. Es hat gut funktioniert. Sie waren mutig und nüchtern gewesen. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Boah, der ständige Druck zermürbt. Es geht so langsam an die Substanz. Sie sind jetzt circa 4 Wochen am Bauen. Insgesamt wird dieses Projekt 52 Tage dauern. Jetzt ist etwa Halbzeit. Und sie merken, wie ihre Kräfte irgendwie erlahmen. Das sehen wir hier in Vers 4. Das ist so eine Resignationsparole, die plötzlich über dem Bauplatz geistert. Man weiß gar nicht richtig, wer sie aufgebracht hat. Aber da heißt es plötzlich in Vers 4, und Juda sprach, also so ganz allgemein, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt und wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Wir packen es nicht mehr. Die Kraft wankt, der Schutt ist zu viel und es wird nicht funktionieren, Leute. Es wird nicht funktionieren, merkt ihr nicht, es wird nicht funktionieren. Man kann sehen, dass das Tempo sein Tribut fordert. Und es ist auch schwer, unter diesen Umständen zu bauen, den Schutt immer wegzuräumen, die Ziegel herzustellen. Das war problematisch, das Material, hatten wir gesehen. Die Steine mussten behauen werden, die Balken eingezogen. Dazu kam diese seelische Belastung, die ja immer mitlief. Denken Sie an die Drohkulisse, die Angst, die Einschüchterung, die Verantwortung, die man spürte. Die Sorge um die eigene Familie. Für kurze Zeit kann man das mal aushalten, aber wenn es länger wird und länger und noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche. Und dann denken sich die Feinde wieder was aus. Und dann machen neue Gerüchte die Runde. Ja, passt auf, bald ist mit einer gewaltsamen Attacke zu rechnen. Es braut sich schon zusammen. Sehen Sie mal Vers 6. Und als aber die Juden in ihrer Nähe, also in der Nähe der Bauleute wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, man kann sich das richtig vorstellen, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Die Gerüchteküche kocht, da braut sich was zusammen. Wie sollen die da weiter arbeiten? Wir kennen das, die Angst schnürt uns die Kehle zu. Einerseits hält die Angst uns wach. Mein Vater hat es immer wieder erzählt von der Flucht damals im Januar 1945, als sie Tag für Tag und Nacht für Nacht mit ihrem Pferdewagen unterwegs waren und immer die Angst vor der russischen Bedrohung im Nacken, das hielt wach, aber es lähmte auch. Es macht die Arbeit nicht leichter. Und die Situation ist wieder kritisch und Nehemia, geleitet von Gottes unsichtbarer Hand, macht genau das Richtige. Er stellt die Wachmannschaften auf, Vers 7, und dann hält er eine kleine Rede. Er hält eine kleine Rede. In Vers 8 ist die vielleicht zusammengefasst. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Das ist sehr, sehr besonnen. Und in dieser kleinen Rede, die hier möglicherweise zusammengefasst wird in diesem Vers, dann entdecken wir die zweite Doppelstrategie, die Nehemia hier anwendet und hier seinen Leuten aufs Herz legt. Vertrauen und kämpfen. Die erste Doppelstrategie war beten und arbeiten. Und die zweite Doppelstrategie ist Vertrauen und kämpfen. Vertrauen und kämpfen. Vertrauen und kämpfen. Wir können uns vorstellen, wie die Leute sich hier in diesen Minuten bei Nehemia sammeln. Alles steht hier, auch die Frauen, die Jugendlichen, die Kinder, das Volk nach seinen Geschlechtern. Und Nehemia sieht ihn in ihre Augen und er sieht die Furcht in ihren Augen. Und er weiß, er muss jetzt ehrlich sein, er muss wahrhaftig sein. Er kann jetzt nicht ein paar oberflächliche, hohle Worte machen nach dem Motto, Leute, es ist alles nicht so schlimm, es wird schon irgendwie, nach dem Motto, es hätte noch immer gut gegangen. Das hilft jetzt nichts. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Er muss ihnen eine feste Hoffnung geben, die durchträgt. Keine Parole. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor Sanballat, Tobia, Geshem und den Kriegern. Ich weiß, ihr fürchtet um euer Leben, um das Leben eurer Lieben. Ihr habt Angst vor betrunkenen, marodierenden Soldaten. Ja, und ich kann es nicht leugnen, die Bedrohung ist da. Es wird was geplant gegen uns, das stimmt schon. Aber schaut nicht auf das Schreckliche, das passieren könnte, sondern richtet jetzt euren Blick auf den lebendigen Gott. Der ist groß. Der ist furchtgebietend für diejenigen, die sich gegen ihn stellen. Blickt auf Gott und dann kämpft. Verstehen Sie, je größer die Gefahr, je stärker der Druck, je mehr uns lähmen will, umso wichtiger ist der Blick zum Herrn. Vertrauen und kämpfen. Wieder in dieser Reihenfolge. Er sagt nicht kämpft und vertraut, sondern er sagt vertraut und kämpft. Und blickt auf den Herrn, wer er ist. Ihr Lieben, wir brauchen eine solide Gotteslehre. Wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Wir müssen ihn genau kennen, wie er sich in der Heiligen Schrift offenbart. In seiner Allmacht, in seiner Vollkommenheit, in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in seiner richtenden, ehrfurchtgebietenden Ewigkeit. Wir müssen unseren Gott kennen. Und wir müssen genau wissen, was er tut, dass er zu seinen Leuten steht. Und dass dieser Gott eben nicht nur lieb in Anführungsstrichen ist, sondern groß und furchtbar, wie Nehemia hier sagt. Und dass derjenige, der sich mit diesem Gott anlegen will, seinen letzten Faden spinnt. Das müssen wir wissen. Und deswegen sagt Nehemia das auch. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Vertraut. Und in Vers 14 wird er hinzufügen, unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und das heißt, gib die Situation an den Herrn ab. Gib sie ab an den Herrn. Gib deine Situation an den Herrn ab. Das heißt Vertrauen. Unser Gott wird uns für uns kämpfen. Luther hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, viele Dinge habe ich in der Hand gehalten und alle verloren. Aber alles, was ich in Gottes Hände gelegt habe, das besitze ich immer noch. Verstehen Sie, das macht Nehemia hier auch. Luther hat gesagt, vieles, woran ich mich krampfhaft geklammert habe, um es in meinen Händen zu behalten, das habe ich alles verloren. Aber alles, was ich in Gottes Hände gelegt habe, das besitze ich noch immer. Die Situation abgeben an den Herrn. Vertrauen. Welche Situation musst du an den Herrn abgeben? An wo, welche Sorge vielleicht klammerst du dich und willst sie und kannst sie irgendwie nicht loslassen? Du wirst damit nicht fertig werden. Gib sie an den großen und furchtbaren Gott ab. Er ist so unendlich viel stärker als du. Und er kennt dich und er hat dich lieb. Und er wird sich darüber erbarmen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Und dieses Vertrauen, das führt dann nicht zu Passivität. Das Lied, das die Christen singen, lautet nicht, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Das ist nicht das Lied der Christen, sondern, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und wir wollen arbeiten, vertrauen und kämpfen. Denkt an den Herrn und kämpft. Das ist die zweite Doppelstrategie. Also, beten und arbeiten, vertrauen und kämpfen. Kämpfen im Auftrag des Herrn. Und damit fordert Nehemia nicht zur Gewalt auf. Aber er sagt, wenn sie kommen, dann müssen wir unseren Kopf hinhalten. Und dürfen uns nicht wegducken. Und dürfen uns nicht vorzeitig aus dem Staub machen. Wissen Sie, der Zeitgeist will uns das geistliche Kämpfen madig machen. Der Zeitgeist will uns das geistliche Kämpfen postmodern verbieten. Und sagen, wer kämpft denn heute noch für irgendwas? Wir müssen doch die Harmonie suchen. Und wir sind doch nicht so naiv, dass wir uns noch für irgendwelche Dinge verkämpfen. Und wissen Sie, leider lassen sich auch manche Evangelikale davon anstecken. Ich fand jetzt in der neuesten Ausgabe einer evangelikalen Zeitschrift zum Gemeindeaufbau, in der sehr viele gute Dinge immer stehen, in einem Artikel folgende Hinweise. Da rät jemand Folgendes. Zitat, Jesus hat das Markenzeichen der Christen Liebe genannt. Und er nennt es wohl aus gutem Grund nicht Wahrheit. Sie haben richtig gehört, das steht da wirklich. Hat nicht der Jesus gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen? Hat er nicht gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Das geht noch weiter. In der Aufzählung der Frucht des Geistes, schreibt da dieser Autor, in Galater 5, suchen wir interessanterweise den Kampf für die Wahrheit vergeblich. Stattdessen steht an der ersten Stelle die Liebe und dann folgen weiter Frieden, Freundlichkeit und so weiter. Ja, man könnte sagen, man findet in dieser Liste von Galater 5 auch die Bereitschaft zur Selbstverleugnung nicht, obwohl Jesus gesagt hat, dass es eines der wichtigen Kennzeichen seiner Nachfolger ist. Überlegen wir mal, dass sogar in evangelikalen Zeitschriften gesagt wird, ja, die Liebe ist wichtig, aber der Kampf für die Wahrheit, ist keine Frucht des Geistes. Wie erfrischend hat das dagegen William Gurnall gesagt, ein Pfarrer aus dem 17. Jahrhundert. Er hat gesagt, im Himmel werden wir nicht mehr in der Waffenrüstung, sondern in herrlichen Roben erscheinen. Aber hier auf der Erde muss die Rüstung Tag und Nacht angezogen sein. Wir müssen darin gehen, arbeiten und schlafen. Sonst sind wir keine treuen Soldaten Jesu Christi. Das ist mal kernig gesagt. Und auch für uns Jünger des Neuen Testaments ist der Kampf der Normalfall. Selbst wenn das in Galater 5 nicht steht, wer hat das häufiger betont als Paulus? Dass wir als Christen im Kampf des Glaubens stehen. Wer hat das häufiger gesagt als der Apostel? Natürlich müssen wir eine wichtige Unterscheidung vornehmen, gerade in den aktuellen Debatten. Wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas mit dem Dschihad des Islam zu tun und nicht im geringsten was mit Gewalt zu tun. Es ist ein völlig anderes Ding. Der Koran fordert ja auch zum Kampf auf. Und Kampf bedeutet dort die Ausbreitung des Islam, gegebenenfalls mit Gewalt. Nur zur Erinnerung mal ein paar Stellen. Sure 4, Vers 91. Nehmt keinen von ihnen zum Freund, und so sie euch den Rücken kehren, ergreift sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet. Oder Sure 8, Vers 40. Und kämpft gegen sie, also gegen die Ungläubigen, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt. Oder Sure 9, Vers 5, sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packt sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Oder Sure 9, Vers 112, denen gehört das Paradies, die auf dem Wege Allahs streiten, die töten und getötet werden. Ihnen gilt die Verheißung. Und so weiter und so weiter. Paulus meint es völlig anders. Der Kampf, zu dem die Bibel uns auffordert, richtet sich niemals gegen andere Menschen. Paulus will auch die widerständigsten Feinde mit Liebe und Geduld und Wahrheit gewinnen. Der Kampf, zu dem die Bibel auffordert, verzichtet auf jede Form von Gewaltanwendung und Zwang. Und zwar verzichtet auf jede Form von körperlichem und seelischem Zwang. Die Bibel übt auch keinerlei seelischen, geistigen Zwang aus. Und der christliche Kämpfer ist eher bereit, Gewalt zu leiden, als Gewalt auszuüben. Er ist eher bereit, zu sterben, als zu töten. Was Paulus hier meint, wenn er vom Kampf spricht, ist der geistliche Kampf mit Leidensbereitschaft auf der Grundlage des Gebets. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Bezeuge die Wahrheit und schütze die dir Anvertrauten, wenn die Unwahrheit sie angreift. Wer hat häufiger vom Kampf gesprochen als Paulus? Römer 15, Vers 30. Helft mir kämpfen durch eure Gebete. Oder 1. Korinther 9, wo er den Christen als einen kämpfenden Sportler beschreibt. Oder Philipper 1, 27 und 30, wo er vom Kampf für das Evangelium spricht. Oder Philipper 4, Vers 3. Oder 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Das Evangelium will er sagen, mit großem Kampf. Oder er fordert den Timotheus auf, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder 2. Timotheus 4, Vers 7, seine Lebensbilanz. Da sagt er nicht, ich habe immer geliebt. Darum hat er sich zwar bemüht, aber er sagt in seiner Lebensbilanz, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Vertrauen und kämpfen. Vertrauen und kämpfen. Und deshalb ist es naheliegend, wenn man in der Theologie die Gemeinde Jesu, die jetzt hier auf dieser Erde ihren Dienst noch zu tun hat, mit einem lateinischen Begriff bezeichnet, Ecclesia Militans. Also jeder Christ auf dieser Erde ist ein Soldat der Ecclesia Militans. Das ist die kämpfende Gemeinde. Und dann gibt es noch die triumphierende Gemeinde, die schon in der Ewigkeit ist. Und die nennt man Ecclesia Triumphans. Also entweder gehörst du zur Ecclesia Triumphans, ihr alle offensichtlich noch nicht. Und wer nicht zur Ecclesia Triumphans gehört, gehört zur Ecclesia Militans. Das ist sehr, sehr klar so gesehen. Ist uns das bewusst? Haben wir den Kampf angenommen? Haben wir den Kampf akzeptiert? Dass einige sich verkämpft haben, dass einige vor lauter Kämpfen hart geworden sind und überhaupt nicht mehr differenzieren und auf alles draufprügeln, was nicht ihrer Meinung entspricht. Das ist leider auch wahr. Aber wenn einige falsch kämpfen, rechtfertigt das doch nicht, dass andere sich freiwillig dem Feind ausliefern. Und vor allem sich selbst können sie ja freiwillig dem Feind ausliefern, aber nicht die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Nicht die Kinder, die ihnen anvertraut sind. Die Gemeinden, die ihnen anvertraut sind. Die Familien, die ihnen anvertraut sind. Und wissen Sie, darum ist es so gefährlich. Darum ist es so gefährlich, wenn in manchen christlichen Kreisen die biblische Lehre, das gründliche theologische Nachdenken so zurückgedrängt wird und so getan wird, naja, das ist so ein Hobby für besonders theoretisch Interessierte. Warum? Weil es die Christen unfähig macht zum Kämpfen. Es raubt ihnen gewissermaßen das Eisen aus dem Blut. Und bei Nehemia lernen wir deswegen diese zweite Doppelstrategie, Vertrauen und Kämpfen. Dass wir nicht zuschauen, wenn Irrlehre sich durchsetzen will. Dass wir nicht schweigen zulassen, wenn Sünde sich breit macht. Übrigens auch biblische Gemeindezucht ist ein Teil dieses geistlichen Kampfes. Aber dass wir auch nicht aufgeben, wenn in einem Dienst plötzlich unerwartete Probleme auftauchen. Das gibt's ja auch. Dass wir nicht aufgeben, dass wir kämpfen. Und dann gerade rechtzeitig schickt Gott wieder eine ermutigende Entwicklung. Und das ist Vers 9. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hat, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück. Jeder an seine Arbeit. Diese Etappe ist gewonnen. Jetzt können Sie mal durchpusten. Aber Nehemia ist alles andere als blauäugig. Er weiß, das war jetzt ein Etappensieg. Wir haben Widerstand geleistet und wir haben es den Feinden gesagt, nein, wir halten nicht euch unsere Kehle hin, damit ihr sie durchschneiden könnt. Wir stehen für Gottes Wahrheit ein und wir wissen, dass er für uns kämpft. Und wir lassen nicht locker. Und wir gehen nicht vorzeitig in die Katakomben, solange wir unsere Stimme in der Öffentlichkeit noch laut werden lassen. Wir ziehen uns nicht freiwillig zurück. Wir stehen an der Mauer. Aber Nehemia weiß, die Schlacht ist noch nicht vorüber. Und darum ordnet er jetzt eine dritte Doppelstrategie ein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieser Predigt. Also erste Doppelstrategie, beten und arbeiten. Zweite Doppelstrategie, vertrauen und kämpfen. Und dritte Doppelstrategie, aufbauen und abwehren. Aufbauen und abwehren. Das ist jetzt der letzte große Abschnitt hier in Vers 10. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judas an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen Hand die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Und der Schofarhornbläser stand neben mir. Ich denke, das Prinzip ist sehr, sehr klar. In Vers 10 macht er deutlich, 50% Maurer, 50% Bewaffnete. Und in Vers 12 zeigt er, diese 50% Maurer sind aber zugleich mit einem Schwert bewaffnet, das sie anstecken haben. Und dann gibt es in Vers 11 noch die Lastträger. Und die haben in der einen Hand das Material, das sie schleppen, und in der anderen Hand die Waffe, um sich zu verteidigen. Es gibt eine berühmte christliche Zeitschrift, das ist eine andere christliche Zeitschrift, aus der ich jetzt zitiert habe, die wurde im 19. Jahrhundert gegründet von Charles Haddon Spurgeon. Und Spurgeon hat seine Zeitschrift nach diesem Text benannt. Er hat sie genannt Sword and Trowel, also Schwert und Kelle. Und in der deutschen Übersetzung ist das dann, glaube ich, noch umgedreht worden mit Kelle und Schwert. Aber Sword and Trowel, und beides haben wir hier auf der Mauer. Und Spurgeon wollte damit sagen, es ist beides nötig und es ist eines nicht ohne das andere zu haben. Wir müssen aufbauen, erbaulich. Wir müssen den Menschen die Segnungen von Gottes Größe und von seinem Evangelium und von seinem Gemeindebau zeigen. Aber müssen sie auch lehren, mit der Irrlehre sich auseinanderzusetzen und diese abzuweisen. Und wissen Sie, wir Menschen sind so veranlagt, dass wir alle zur Einseitigkeit neigen. Die einen wollen möglichst nur das eine tun, die anderen nur das andere. Deswegen brauchen wir uns ja auch zur gegenseitigen Ergänzung. Also manche wollen nur verteidigen, nur abwehren. Bei manchen erschöpft sich ihr ganzes Christsein, indem sie sich ständig mit dem Liberalismus auseinandersetzen und alle Theologie gerinnt für sie in Apologetik. Also, dass sie sich ständig mit irgendwelchen Streitthemen auseinandersetzen und da gute Argumente sammeln. Und andere fallen auf der entgegengesetzten Seite vom Pferd. Die sagen, ach, die Wahrheit ist so stark, die setzt sich selber durch, muss sich mit der Unwahrheit gar nicht auseinandersetzen. Apologetik ist nur Kleinglaube, also Apologetik, dass ich den Glauben mit Argumenten verteidige, dass ich mich mit Schöpfung, Evolution auseinandersetze, dass ich historische Argumente dafür bringe, warum wir sehr wohl davon ausgehen können, dass das Grab wirklich leer war. Da sagen die dann, ja, das muss man muss sich doch nicht die Hände schmutzig machen mit diesen Sachen. Und die Menschen werden doch nicht durch Argumente gewonnen und Gott hat das doch nicht nötig und man muss immer positiv sein und so. Verstehen Sie, das eine ist so falsch wie das andere. Wir brauchen beides. Sword and Trowel. Schwert und Kelle. Und das zeigt uns Nehemia hier in Perfektion. Aufbauen und abwehren. Und da ist es gut, dass wir uns in der Gemeinde auch ergänzen, einfach weil unsere Begabungen auch unterschiedlich sind. Beide Pole brauchen einander. In der Bibel wird es auch nicht auseinandergerissen. Und wir sollen uns gegenseitig dabei helfen. Und am Beispiel Nehemias sehen wir brauchen die Kelle und wir brauchen das Schwert. Wir müssen aufbauen und wir müssen abwehren. Und wir müssen Ja sagen und wir müssen an der Stelle, wo die Lüge sich breit macht, Nein sagen. Und die Bibel ist beides. Die Bibel ist Kelle und die Bibel ist Schwert. Erinnern Sie sich an diese Situation, wo der Herr Jesus die Bibel als Schwert benutzt hat? In der Auseinandersetzung mit dem Satan, der ihn angreift in der Wüste, Matthäus 4, Lukas 4. Da hat der Herr jede Attacke des Teufels zurückgewiesen mit dem Wort der Schrift. Er hat sie als Schwert benutzt. Und gleichzeitig gibt der Herr uns die Bibel als Kelle in die Hand, wenn er etwa im Missionsbefehl sagt, Matthäus 28 am Ende, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und breitet mein Reich aus, indem er ihnen die Wahrheit präsentiert. Das Wort Gottes als Kelle und Schwert. Die Bibel als Kelle und Schwert. Das Gebet als Kelle und Schwert. Paulus sagt, betet, damit Menschen gerettet werden. Aber Paulus kann an anderer Stelle auch sagen, helft mir kämpfen mit Beten. Gott hat uns beides anvertraut. Und der Herr Jesus selbst ist im Grunde genommen das größte Vorbild. Wenn er einerseits den Teufel mit dem Schwert des Wortes Gottes besiegt und wenn er uns andererseits sein Wort als Kelle in die Hand drückt. Und deswegen hat der Puritaner Thomas Guthrie es so formuliert. Er sagt, die Bibel ist wie eine Schatzkammer voller himmlischer Waffen. Ein Laboratorium zugleich mit unfehlbarer wirksamer Medizin. Eine Mine mit unausschöpflichen Bodenschätzen. Sie ist eine Landkarte für jede Straße, eine Seekarte für jedes Meer. Eine Medizin für jede Krankheit, eine Salbe für jede Wunde. Kelle und Schwert. Und liebe Leute, damit sind wir sehr, sehr gut ausgerüstet, um auch diese dritte Doppelstrategie mutig anzuwenden. Aufbauen und abwehren. Lasst uns den Herrn bitten, dass er da zu uns wirklich die Kraft schenkt. Wir kommen zum Schluss. Auf der Baustelle bei Nehemia konnten wir sehen, was Paulus immer wieder über die Situation des Gemeindebaus schreibt. Wo der Herr Jesus seine Gemeinde baut, wird es immer Widerstände geben. Wo der Herr Jesus einen Menschen in seine Spezialbehandlung nimmt, und das macht er mit jedem seiner Nachfolger und ihn im Glauben wachsen lässt, und wo er an unserem Charakter arbeitet und an unserer gesamten Persönlichkeit und uns immer mehr zu den Menschen macht, die er haben will und die ihm dienen, da wird es immer Widerstände geben. Und wenn ein Vater versucht, seiner Familie gut vorzustehen, wie ein Priester seines Hauses, und jedem Glied seiner Familie Christus immer näher zu bringen, da wird es Widerstände geben. Und wenn du anfängst, an deinem Studienplatz dort, wo du bist, den Herrn zu bezeugen und für Gottes Wahrheit Verantwortung zu übernehmen, da wird es Widerstände geben. Und wenn du erkennbar bist in deinem Seniorenheim als Christ und sie wissen, Mensch, die glaubt und die betet und die rennt da immer zur Kirche, da wird es Widerstände geben. Wo immer wir im Dienst sind, kann es nicht anders sein. Aber der Herr sagt, wir werden dem Druck widerstehen. Und er zeigt uns am Beispiel Nehemias diese geniale und sehr praktische dreifache Doppelstrategie. Beten und arbeiten, vertrauen und kämpfen, aufbauen und abwehren. Und wenn wir so leben wollen, dann erfordert das unseren ganzen Einsatz. Und das macht Nehemia mit dem letzten Vers nochmal deutlich, als er sagt, weder ich noch meine Brüder, noch die Leute aus meinem Gefolge kamen aus den Kleidern wieder raus. Damit meint er nicht, dass wir als Christen Dauerstress ohne Urlaub machen sollen. Also, dass wir niemals Kräfte sammeln. Nehemia hat das so auch nur für eine relativ kurze Zeit praktiziert. Oder ich denke an den Theologen Walter Künneth, der in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, als die sogenannten deutschen Christen sich immer mehr der Kirche bemächtigten, ein Buch gegen Rosenbergs Mythos schreiben musste, gegen diese gottlose Ideologie. Und er wusste, das Buch muss schnell geschrieben werden und es muss bald erscheinen. Und da hat er ähnlich gearbeitet wie Nehemia, Walter Künneth. Da hat er auch Tage und Nächte lang zu schreiben versucht, was eben zu schreiben ging. Das können wir nicht auf Dauer so machen. Aber der Jesus hat seine Jünger auch immer wieder in die Ruhe geführt. Aber Nehemia will mit diesem letzten Vers deutlich machen, die Haltung. Leute, wir brauchen ein Leben der Hingabe. Und in diesem Leben der Hingabe wird der Herr uns festhalten und zum Ziel führen. Wie kann man das durchhalten? Man kann es deshalb durchhalten, weil der Herr uns garantiert, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Das ist das Entscheidende. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Martin Lloyd-Jones hat immer sich über diese Geschichte so gefreut. Wir als Deutsche freuen uns da vielleicht weniger drüber, aber das Beispiel ist gut. Im Zweiten Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg war nicht zu Ende. Und dennoch hat der amerikanische Präsident 1944 gesagt, Roosevelt, in einer bestimmten Situation hat er gesagt, wir haben gesiegt. Warum? Sie waren in der Normandie gelandet. Und von jetzt an konnte der Nachschub unbegrenzt zugeführt werden. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie den endgültigen Sieg davontragen würden. Erst 1945 wurde dieser Sieg sichtbar besiegelt. Aber schon 1944 konnte der amerikanische Präsident sagen, wir haben gesiegt. Und man kann diese Landung in der Normandie, hat Lloyd-Jones immer wieder gesagt, vergleichen mit dem, was der Jesus in seiner Kreuzigung, in seiner Auferstehung getan hat. Da hat er die entscheidende Schlacht geschlagen. Seitdem wissen wir, wir haben gesiegt. Unsere Schuld ist vergeben. Der Tod ist besiegt und überwunden. Der Teufel kann noch Nachhutgefechte führen, aber die entscheidende Schlacht ist geschlagen und das Ende ist bereits abzusehen. Und deshalb können auch wir wissen, dürfen wir wissen, wir haben gesiegt, weil der Herr Jesus Christus die Macht des Feindes für immer gebrochen hat. Und auch Nehemia wusste, was in 2. Mose 14, Vers 14 steht, was Mose erlebt hat. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. So nehmt das mit. Nehmt das mit in diese neue Phase, die jetzt kommt, nach dem Urlaub, nach der Sommerzeit. Nimm das mit an deine Baustelle. Nimm das mit auf deinen Kampfplatz. Nimm das mit in deine nächste Situation, vor der du Angst hast und vor der dir graust möglicherweise. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du so über unserem Leben wachst. Und allmächtiger Gott, wir loben dich dafür, dass du derselbe bist, dieser furchtbare, ehrfurchtgebietende, heilige, hundertprozentig verlässliche und ewige und vertrauenswürdige Gott. Hilf uns doch, dass wir vor den Widerständen nicht kapitulieren. Herr, du weißt, wir haben manchmal Angst. Und es gibt Situationen und Herausforderungen, da fühlen wir uns überfordert. Aber wir danken dir, dass du immer stärker bist und dass du jede Situation hundertprozentig unter deiner souveränen Kontrolle hast. Und so hilf uns, dass wir beten und arbeiten. Lehre uns zu vertrauen und zu kämpfen, aufzubauen und abzuwehren. Und komme du mit uns zu deinem Ziel. Wir wissen, dass du es tun wirst und wir beten dich dafür an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.